Am Sonntag finden in Österreich Nationalratswahlen statt. Doch zahlreiche Alternativmedien wurden von der Berichterstattung aus dem Parlament ausgeschlossen. Report 24, RTV, Info Direkt. Sie alle sind vom Verbot des Innenministeriums betroffen. Worüber ich mich nun mit Report 24 Chefredakteur Florian Machl unterhalte. Hallo Florian und danke für deinen Besuch.
Hallo.
Florian, wie beurteilst du nun als Betroffener den Ausschluss der alternativen Medien von der Wahlberichterstattung aus dem Parlament?
Das ist insgesamt eine wahrscheinlich noch nie dagewesene und auch ziemlich sinnlose Aktion, weil normalerweise das Parlament festlegt, wer da reingehen darf und wer nicht. Und das betrifft das Innenministerium überhaupt nicht. Das könnte man natürlich sagen, ja, wenn irgendeine echte Gefährdungssituation wäre es einmal ganz nett, wenn dir der eine Dienst den anderen informiert. Das liegt aber hier überhaupt nicht vor. Also, was man sich hier erlaubt, ist, glaube ich, wirklich in der Geschichte des Parlaments einmalig. Und man muss in die Welt hineinschauen. Es gibt nur wenig Länder, wo man sich so etwas getraut hat. Das sind meistens irgendwelche Diktaturen oder afrikanische Staaten. Und interessanterweise, unsere Systemmedien kritisieren das dort auch. Also dort ist es ein gewaltiges Demokratiedefizit. Während es in Österreich für Medien wie den Standard eher positiv ist, dass ihre Journalisten nicht die gleiche Luft atmen müssen wie die bösen freien Medien.
Jetzt müssen wir auch darüber reden, was der Grund für diesen Ausschluss ist. Begründet wird das Ganze nämlich mit einem Paragraphen, der eigentlich für Schwerverbrecher gedacht ist, bei denen etwa gefährliche Angriffe auf das Leben anderer wahrscheinlich sind. So, Florian, ganz ehrlich, was hast du verbrochen?
Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Herr van der Bellen fürchtet, dass ich ihn wieder beleidigen könnte, weil das haben wir ja schon verhandelt und das ist auch immer zu meinen Gunsten ausgegangen, wie, glaube ich, jeder unserer sehr weiß. Aber ansonsten ist niemand von den vier Personen, ich kenne alle Betroffenen persönlich, in irgendeiner Form jemals aufgefallen, schon gar nicht durch eine Gewalttat. Und man muss auch dazu sagen, eigentlich steht in dem Gesetz ja auch drinnen, das muss eine Folgetat sein. Also es muss schon einmal etwas passiert sein, was eine solche weitere Tat möglich macht oder denkbar macht. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Meine Theorie dazu ist, dass das natürlich konstruiert wurde. Und so, es gab irgendeinen Zuruf, einen politischen Zuruf wahrscheinlich. Wir wollen diese Leute nicht im Parlament haben. Macht's was, lasst euch was einfallen, auf gut Österreichisch. Und die haben dem Folge geleistet, ja, weil sie keine Standhaftigkeit haben offensichtlich in dieser Behörde, die da zuständig ist. Weil sonst hätten sie wissen müssen, sie sind wahrscheinlich grob gesetzeswidrig. Was aber der ÖVP andererseits früher auch schon egal war, muss man auch sagen. Also es ist ein typisches Verhalten von allen, wo die ÖVP beteiligt ist in Österreich. So, und dann waren sie wahrscheinlich verwundert, dass sich Leute aufregen darüber. Das sind jetzt nicht nur die vier Journalisten, sondern viele Leute in Österreich sagen, ja, Moment, wir haben eine Gewaltenteilung, das funktioniert so nicht. Das Innenministerium hat das nicht zu bestimmen, wer ins Parlament geht. Und dann brauchten sie eine Rechtfertigung. Und da wird halt der Inspektor Cotton 1 und Cotton 2 gerufen haben, boah, jetzt brauchen wir irgendeine Erklärung und ja, schreib irgendwas hin, schreib Paragraph 22.2 hin. Vielleicht hat er sich gar nicht durchgelesen, was drinnen steht. Es passt ja überhaupt nicht. Und was man schon kritisch und streng sagen muss, wir leben in einem Land, wo viele Straftäter herumlaufen, frei, wo Sexualstraftäter, wo Gewalttäter frei herumlaufen, wo Menschen, die auch wegen ihrer Straftaten, wegen ihrer Gewalttaten abgeschoben werden sollten, frei herumlaufen. Da gibt es keinen Paragraph 22.2. Das interessiert keinen Menschen. Die laufen herum und verüben weitere Gewalttaten. Aber wenn die ÖVP nicht dieselbe Luft atmen will wie freie Journalisten, dann erfindet man irgendwo eine Scheinbegründung und glaubt, man kommt damit durch.
Aber sind jetzt die Alternativjournalisten, die alternativen Medien tatsächlich eine so große Gefahr für den Staat?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auch nicht, also natürlich die Herrschaft haben irgendwie Angst vor anderen Meinungen, vor Kritik. Wenn man Demokratie ernst nimmt, dann müssten sie nicht einmal diese Angst vor uns haben, vor uns freien Journalisten und Medien. Weil wenn sie ordentliche Politiker sind und ihre Arbeit anständig machen, dann kann man ja auf jede Frage antworten. Also sie müssten keine Angst haben, dass sie diese Angst haben und sie sind ja augenscheinlich in Panik, beweist, dass sie ihre Arbeit nicht ordentlich machen, dass sie nicht für die Bevölkerung Österreichs arbeiten, sondern, wie wir leider wissen, auf Zuruf von der EU oder von anderen Kräften von außen.
Jetzt wird jeder Journalist vorab einer geheimdienstlichen Kontrolle unterzogen. Wie beurteilst du das?
Ja, das ist natürlich schräg. Inwiefern jetzt diese Kontrolle wirklich passiert, kann ich nicht sagen, kann natürlich niemand sagen. Wenn wir überwacht werden, dann werden wir das nicht erfahren oder vielleicht hinten nach. Meines Wissens ist es zum Beispiel schon so, wenn man sich als Geheimdienst einen Journalisten genauer anschauen möchte, dann braucht man, glaube ich, die Erlaubnis von 3 Richtern, also von einem Richtersenat. Ob so etwas eingeholt wurde, weiß ich nicht. Wie gesagt, niemand, der da jetzt nicht ins Parlament hinein darf angeblich, ist in irgendeiner Form auffällig gewesen oder eine Gefahr für irgendjemanden. Also ob ein Richter da wirklich sagt, das dürft ihr euch anschauen, das wage ich zu bezweifeln, ist aber schon ein ernster Punkt, weil natürlich Journalisten sehr viel mit Quellen, mit Informanten arbeiten. Also wir selbst sind es gar nicht so das Problem. Wir wissen ja, wir haben nichts angestellt, ja, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Aber natürlich, es kommen Informanten, die sagen, naja, der Politiker hat da Dreck am Stecken und da passt etwas nicht und vielleicht bei dieser Behörde mal nachschauen, das ist Korruption. Und es wäre durchaus möglich, dass eine ÖVP mit ihrem von ihr kontrollierten Geheimdienst großes Interesse an dieser Kommunikation hat und natürlich auch, wer da auspackt. Und auf das muss man aufpassen. Und darum ist diese Frage natürlich sehr wichtig, also ob man das ins Parlament an einem Tag rein darf oder nicht, da muss man auch einmal ein bisschen Entspanntes sehen. Aber natürlich Journalisten zum einen zu behindern und andererseits vielleicht zu überwachen, das ist sehr kritisch und betrifft jeden Österreicher.
Ja, was auf jeden Fall noch interessant ist, die Parlamentsdirektion, die soll ja mit dem eigenmächtigen Vorgehen des Innenministeriums nicht einverstanden sein, und die Sache hätte noch rechtlich geklärt werden sollen. Hältst du es jetzt für denkbar, dass du vielleicht doch noch am Sonntag live aus dem Parlament berichten könntest?
Ja, zum ersten Teil der Frage, man muss schon sagen, viele Beamte und natürlich auch Parlamentsangestellte sind hoch anständig in Österreich. Die kennen die Gesetze, die kennen die Verfassung, wurden zum Teil auch darauf vereidigt und die wissen genau, wir haben diese Gewaltentrennung und das Innenministerium hat da nicht reinzupfuschen. Ja? In einem Parlament haben die nichts mitzureden. Ja, das ist ja, muss man sich vorstellen, dass die Polizei einem Politiker im Grunde genommen vorschreibt, mit wem er reden darf. Geht ja überhaupt nicht. Und die waren nicht zufrieden damit, ja. Die werden jetzt vielleicht nicht Leser von uns oder Seher von euch sein. Vielleicht sind sie auch keine Fans von uns. Vielleicht mögen sie uns auch überhaupt nicht. Aber sie kämpfen für unsere Rechte. Und das ist eigentlich positiv in einer Demokratie, dass sie sagen, im Moment, jeder Journalist hat das Recht, hier hereinzugehen. Und wenn ihr, liebe Polizei, uns nicht einen echten Grund sagt, warum das nicht der Fall sein soll, dann kommen die natürlich. Das heißt, es ist momentan tatsächlich ein Kampf, ein interner zwischen Parlament und Innenministerium, dass dieses schwachsinnige Verbot fällt. Das ist meine letzte Information und da gibt es auch sehr viel, was schon passiert ist. Es hat auch der stellvertretende Parlamentspräsident Norbert Hofer einen offenen Brief geschrieben, der auch nicht einverstanden ist damit und durchaus einer der höchsten Repräsentanten dieses Landes ist. Also in diesem Bereich ist natürlich zum zweiten Teil der Frage einiges offen. Was ich weiß, ist im Innenministerium schon auch ein gewisser Aufruhr. Ich habe es vorher ein bisschen humoristisch erzählt und so wird es ja gewesen sein, ja, dass der eine, der Mann hat gesagt, wir müssen jetzt eine Begründung finden, schnell die Fragen, ja, damit haben wir nicht gerechnet. Und da ist eine völlig blöde Begründung gekommen. Und jetzt sind sie total im Erklärungsnotstand und sie werden nichts aus dem Hut zaubern können. Sie könnten sich noch berufen auf den Verfassungsschutzbericht, der ja auch katastrophal ist und wo ja auch gegen viele Menschen in diesem Land sinnlos gehetzt wurde. Also da wurden viele in einem Bereich der Schwurbler, ist nach das Höflichste, bis Rechtsextreme, bis Sektierer sogar, gesetzt, wenn sie sich gegen die Corona-Maßnahmen aufgelehnt haben oder da negativ geäußert haben. Mittlerweile wissen wir hatten alle recht, wir freien Journalisten, was ja diesen Verfassungsschutz Bericht noch mehr entlarvt. Das ist eine politische Auftragsarbeit der ÖVP, um gegen andere Stimmen, um gegen Kritiker, um gegen freie Medien vorzugehen. Und wenn sie sich darauf berufen, ist es genauso ein Armutszeugnis, aber es wird sie nicht ausgehen. Ja. Im Sinne dieser Gewalttaten, im Sinne dieses Verdachtes, wir Journalisten könnten diesen armen Politikern irgendwas antun. Also wie gesagt, das Einzige, was wir ihnen antun könnten, wäre erstens kritische Fragen stellen. Und vielleicht fühlt sich dann wieder einer beleidigt. Da können wir nichts machen. Heutzutage leben wir in einer Zeit, die so woke ist, dass jeder ständig durch irgendwas beleidigt ist.
kommen wir jetzt zu den Wahlen selbst. Im Jahr 2016 musste die österreichische Bundespräsidentenwahl wiederholt werden. Wir erinnern uns, da es Rechtswidrigkeiten bei der Briefwahl gab. Könnte auch bei der kommenden Nationalratswahl, also diesen Sonntag, Wahlmanipulation zu befürchten sein?
Ich gehe davon aus, dass bei der Briefwahl immer Wahlmanipulation passiert. Es ist nur sehr schwer nachweisbar. Wir nähern uns dem Thema durch verschiedene Mittel, durch Mathematik, durch Statistik und auch durch simple Logik. Und wir werden da, glaube ich, später noch ein bisschen genauer dazu kommen. Aber natürlich, das ist vielen aufgefallen bei dieser Präsidentschaftswahl. Wie kann denn auf einmal ein Grüner von einer kleinen, versprenkelten Partei, da was haben die gehabt, 9% oder so damals, wie kann der mehr Stimmen haben? Natürlich ist es immer der Kampf, alle gegen einen, die Sozialistische Einheitspartei gegen die Freiheitlichen, muss man alles mit einbeziehen. Aber es war auch sichtbar bei dieser Wahl, dass zuerst im Fernsehen man sah, Norbert Hofer ist auf Platz 1, der hat mehr Stimmen, der hat gewonnen. Und dann plötzlich auf einmal in der Endkurve wäre er überholt worden und da werden dann immer diese Briefwahlstimmen aus dem Hut gezaubert. Und mit denen gibt es wirklich viele Probleme.
Schauen wir jetzt auch nach Deutschland, was dieses Thema betrifft. Denken wir an die Landtagswahlen in Brandenburg vergangenen Sonntag. Wie beurteilst du hier die enormen Unterschiede zwischen Briefwahl und Urne?
Ja, da finde ich, haben sie es überzogen, haben sie es übertrieben. Vielleicht holen wir ein bisschen aus, wenn wir die Zeit haben. Und zwar, das Problem mit der Briefwahl ist, wenn wir an Demokratie denken, ich soll meine Stimme eigenhändig abgeben. Also es muss sichergestellt werden, dass ein Wähler eine Stimme abgibt, ein Wahlberechtigter. Zum Zweiten muss es sein, dass es unbeeinflusst passiert. Was heißt das unbeeinflusst? Ich muss sicherstellen, dass kein sozialer Druck ausgeübt wird. Es kann aber auch einer mit einem Messer oder einer Pistole neben einem stehen und sagen, du hast jetzt zu abzustimmen. Und das kann passieren, wenn ich das nicht in einem Wahllokal mache, wo eine Wahlkommission ist, die sicherstellt, der geht alleine da rein, der stimmt ab, der gibt ein Kuvert ab und fertig. Ja, so kann ich dieses Spiel der Demokratie, das uns da vorgeschrieben wird, spielen. Ich sage das bewusst dann, wenn ich provokant war, wir alle wissen, dass der Wille des Volkes momentan nicht sehr viel zählt. Wenn ich jetzt über Computer abstimme, das nehme ich jetzt gleich dazu, weil auch viele gefragt haben, da gibt es nicht eine elektronische Möglichkeit, um sicherzustellen, dass nicht betrogen wird. Aber auch wenn ich über irgendeine dieser Briefwahlmöglichkeiten abstimme, dann habe ich die Möglichkeit dieser Prüfung nicht. Ich weiß nicht, wer gibt diese Stimme dort ab, auch wenn ich jetzt auf mein Handy diesen Fingerabdruck mache. Kann sich jeder 100 Dinge vorstellen, dass das irgendwie gefaked wird oder unter Druck entsteht. Und das Zweite ist eben diese Beeinflussbarkeit. Und hier ist es auch gesichert in Österreich, dass es Fälle zum Beispiel gab, wo tausende Wahlkarten in die Moscheen abzuliefern waren von der mohammedanischen Glaubensgemeinschaft. Und die haben das dann gesammelt ausgefüllt, gesammelt ausgeschickt und gewisse Kandidaten aus ihrem Umkreis gestärkt. Das war zum Beispiel auch bei der ÖVP der Fall, aber auch bei den Sozialisten. Damals war es so, dass die Grünen dann nicht bevorzugt waren. Und man kann das immer noch nachgoogeln und nachlesen. Da gab es starke Kritik der Grünen an der Briefwahl. Ja, das geht ja nicht, dass solche Fälle passieren. Momentan, ich weiß nicht, wie sie sich gerichtet haben oder sie haben sich damit arrangiert, dass sie jetzt eher die glücklichen Gewinner sind, sind sie sehr leise als Regierungspartei. Also jetzt sehen sie da keine Probleme. Und ich habe auch gerade erst gesehen, im Standard ist wieder ein ellenlanger Artikel erschienen mit der Briefwahl. Ist ja alles okay, das passt schon. Aber wie wir an den Beispielen sehen, es passt eben nicht. Und ich brauche auch kein Verschwörungstheoretiker dafür sein. Das ist schlicht und ergreifend ein Fehler im demokratischen System. Und es gibt natürlich auch Erklärungen dafür, warum das angeblich so sein müsste. Ja, weil viele Leute sind auf Urlaub oder krank oder sonst was und sind verhindert. Nur, das nimmt Dimensionen an, die nicht mehr in Ordnung sind. Diese Briefwahl hat eben begonnen für Menschen, die verhindert sind. Sagen wir mal für 5% der Wähler. Okay. Mittlerweile werden aber ausgegeben 50% teilweise der Wähler in Briefwahlstimmen. Und bis zu ein Drittel, und da kommen wir nach Brandenburg, nutzen angeblich diese Möglichkeit. Zumindest kommt ein Drittel der Gesamtstimmen an als Briefwahlstimmen. Unüberprüfbar. Wir wissen nicht, wer es abgegeben hat. Wir wissen nicht, wer daneben gestanden ist.
Gerade bei der AfD gab es ja eigentlich die gravierendsten Unterschiede zwischen der Briefwahl und der Urne. Können diese jetzt mit dem Aufruf der Partei, vor Ort zu wählen, zu erklären sein?
Ja, das ist das Argument der Inhomogenität. Vielleicht, wenn wir noch kurz ausholen, was die Problematik bei der Auswertung der Briefwahlstimmen ist. Wir haben ja die Grundgesamtheit, in Brandenburg waren es ca. 1,5 Millionen Wähler. Und wie sich die ungefähr verhalten werden, haben ja die Wahlinstitute vorher abgefragt. Und die machen das teilweise mit einer Größe von 500 Befragten oder 1000 Befragten. Kommen aber relativ genau hin, so ehrlich muss man sein. Also normalerweise sind die Unterschiede zwischen Umfrage und Ergebnis nicht so groß. Das bedeutet, es gibt mathematische Prozesse, dass ich aus 1000 Befragten weiß ungefähr, wie sich 1,5 Millionen verhalten. Und der Mathematiker weiß aber, je größer dieses sogenannte Sample ist, je mehr Leute ich befrage, desto ähnlicher ist das Endergebnis mit dem tatsächlichen Ergebnis, mit dem Verhalten der Grundgesamtheit. In Brandenburg ist es so, dass dieses Sample eben, ich habe schon erwähnt, ein Drittel der Wähler ist. Und damit ist es mathematisch so, dass das fast deckungsgleich auf jeden Fall sehr ähnlich sein muss mit der Grundgesamtheit. Und da kommt dann natürlich auch das Argument, naja, darf ich das sagen? Oder ist es gar keine homogene Gruppe, wo sich jeder ähnlich verhält, sondern die Briefwähler sind völlig andere Menschen? Und das ist auch eine sehr wichtige Frage. Und am Anfang der Briefwahl, glaube ich, war es berechtigt. Am Anfang wurde uns gesagt, na, das sind die Gebildeten in den Villenvierteln, die sowieso keine Zeit haben und die sind so gescheit und die sind grünaffin und haben irgendeinen Uni-Abschluss und sonst irgendwas. Da reden wir aber irgendwas von 1-5% der Bevölkerung und tatsächlich war es eine sehr kleine Gruppe, die zu Beginn einen Brief gewählt hat. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass plötzlich plopp diese angeblich so gebildeten Grünwähler aus den Villenviertel so eine große Menge an 33% ausmachen, an einem Drittel. Das ist ein Blödsinn. Also je mehr Briefwahlstimmen reinkommen, desto mehr muss sich diese Gruppe vermischen. Das geht gar nicht anders. Und wir gehen in eine Tendenz von der Hälfte der Wähler, muss ich auch sagen. Das bedeutet, dieses Gegenargument ist unseriös, weil ich nicht behaupten kann, dass sich aus der Gesamtheit aller Menschen, sagen wir mal in Österreich, nur eine Gruppe absplittet, die sich sowieso anders verhalten und die tendieren dann zur Briefwahl. Und ich glaube, jeder kann das selbst überprüfen. Ich finde das Argument immer gut und ich habe es ganz oft durchdacht, ja, ob wirklich jetzt Rechtskonservative eher sagen, sie gehen persönlich hin und wählen nicht mit Briefwahl. Weil ich kenne so viele Leute persönlich, die rechtskonservativ sind und die Möglichkeit der Briefwahl aus Bequemlichkeit in Anspruch nehmen. Und da kann jeder mal in sich gehen und überlegen in seinem Umfeld, wie viele Leute gehen Brief wählen. Und wie viele tun das nicht? Wie viele tendieren eher dahin oder dorthin? Und ich brauchte wirklich eine ganz große Menge im Unterschied, dass ich dieses Argument anerkennen kann. Ich habe das nicht. Also ich habe wirklich viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die diese Briefwahl nutzen. Darum glaube ich auch nicht, dass man das dort ebenso erklären kann. Und die Unterschiede sind brutal in Brandenburg. Also in Österreich geht es um ein paar Prozentel, wo man schon einmal sich denkt, naja, es sind zwar immer die Prozente, die was bewirken, wo man dann ein Mandat nicht kriegt oder irgendeine wichtige Mehrheit, aber man nimmt es hin, weil die Verschiebung so gering ist. In Brandenburg ist es aber so gewaltig und wenn man sich das anschaut, ja, euer Grafiker hat das ganz schön aufbereitet, dass man sich den Unterschied vorstellen kann. In Brandenburg soll es so gewesen sein, dass von den Präsenzwählern der Anteil der AfD-Wähler bei 34,8% gelegen ist. Und diese Zahl würde auch wieder mit den Umfragen viel mehr übereinstimmen. Und ein Drittel der Menschen in Brandenburg haben angeblich sich für die Briefwahl entschieden. Und dieses Drittel soll so anders sein zur Grundgesamtheit der in diesem Bundesland lebenden Menschen, dass sie nur zu 17,5% sich für die AfD entschieden haben. Und nochmal zurück zu dem Argument der Inhomogenität, ja, dass die Briefwähler ganz anders wären und auch die Frage war dahingehend, ob die AfD nicht gesagt hat, geht bitte Präsenz wählen. Nur muss man sagen, nur weil eine Partei das vorschlägt, machen die Leute das noch lange nicht. Also das habe ich bei vielen Wahlen beobachtet. Die Leute sind natürlich widerständig und lassen sich nichts alles anschaffen. Es ist durchaus möglich, sage ich mal, dass 10% der AfD-Wähler dann lieber persönlich hingehen, als die Briefwahl zu nutzen, aber sicher nicht alle. Und wir sind da in so einem gewaltigen Bereich und muss ich diesen Unterschied auch, jetzt sieht er gar nicht so groß aus, wie er ist. Und von unten nach oben gedacht, verhalten sich die um 100% oder mehr anders, als von ihnen zu erwarten wäre. Und das geht sich statistisch überhaupt nicht mehr aus und es geht sich auch logisch nicht aus. Also da müsste man schon einmal sehr genau hinschauen, wie das sein kann. Und ich habe mittlerweile auch nachgelesen in den Medien, dass sich manche wundern, auch in Systemmedien, dass viel mehr Briefwahlstimmen scheinbar abgegeben wurden, als überhaupt Karten ausgegeben wurden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall gibt es also eine Diskrepanz von 2% momentan, wo keiner so genau weiß, wo die herkommen. Und die kann ja viel größer sein. Weil was wir nicht wissen ist, angenommen, ich drucke jetzt für 50% der Wähler Briefwahlkarten und gebe die auch aus, dann weiß ich immer noch nicht, wie viele nutzen das. Es können sich jetzt 10 dafür entscheiden, es können sich 100% dieser Anforderer dafür entscheiden. Was ist mit dem dazwischen? Und vielleicht gibt es Mittel und Wege, das ist die plausibelste Möglichkeit, wo man da trickst, dass man in diesem Bereich der Wahlkarten, die irgendwie so herumschwirren, mit einer klugen künstlichen Intelligenz diese trotzdem einreicht. Und solange man das behutsam macht, wird auch jeder sagen, naja, haben wir Pech gehabt bei der Wahl. Das ist eben in Österreich oft der Fall. Da verschieben sich 2% und wir sind meistens sehr fair, also gerade der rechtskonservative Teil der Bevölkerung, habe ich das Gefühl, der hat ein sehr ausgeprägtes Gefühl für Fairness und dann war es halt nicht so bei der Wahl. Ja. Haben wir Pech gehabt. Aber dass sich die Hälfte anders verhält, das glaubt kein Mensch mehr.
Jetzt wird aber trotzdem immer wieder behauptet, dass die Briefwahlbeteiligung zuletzt stetig zugenommen hat. Bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg soll sie nun auf Rekordhöhe gelegen haben. Hältst du das für realistisch?
Ich halte es leider schon für realistisch, ja, weil es diese Möglichkeit gibt und weil Menschen faul sind. Und ich denke da wieder an meinen persönlichen Umkreis, wo auch viele sagen, naja, wenn die Demokratie so funktioniert, machen wir halt mit. Aber dann ist trotzdem Wochenende, man geht mit der Familie, mit der Frau irgendwo hin in die Therme oder will einfach nur zu Hause sein, will seine Ruhe haben. Also es ist einfach bequem, es ist praktisch. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen dieses Bequeme schätzen. Also es gibt diese Möglichkeit zur Briefwahl. Und weil es die Möglichkeit gibt, kann man sie auch ausnutzen. Das heißt, die einzige Chance, die wir haben, um diesen Fehler im System zu reparieren, ist totale Abschaffung der Briefwahl. Und es gibt ja Länder, wo das so ist, zum Beispiel Frankreich meines Wissens. Dort ist die Briefwahl meines Wissens verboten, aus genau diesem Grund, weil sie manipulationsanfällig ist. Und es darf auch nicht ständig gesagt werden, dass man irgendwelchen Menschen die Möglichkeit zur Wahl nimmt, wenn man die Briefwahl wieder abschafft. Weil es war früher auch möglich. Die Briefwahl gibt es ja erst seit ein paar Jahren in Österreich. Das weiß ja auch keiner. Da gibt es nicht einmal 20 Jahre. Und was war früher? Für Menschen, die krank sind, gibt es eine mobile Wahlkommission. Für Menschen, die wissen, sie sind auf Reisen, sie sind nicht da, gibt es 2 Termine vorher. Da kann ich zum Amt gehen, da weise ich mich mit meinem Ausweis aus und wähle ganz normal. Aber jeder weiß, selbstständig und unbeeinflusst. Und ich nehme niemanden die Möglichkeit zur Wahl. Das ist Blödsinn. Ich nehme ihnen vielleicht ein bisschen Bequemlichkeit. Nur ist die Frage, ob man eine echte demokratische Entscheidung der Bequemlichkeit gegenüber opfern soll oder nicht.
Ja, Florian, danke für deine Einschätzung. Wir werden auf jeden Fall noch über das Thema berichten. Wir warten jetzt die Wahlen ab, werden sehen, wie die Wähler wählen, ob die Briefwahl tatsächlich bevorzugt wird. Ja, und schauen, wie das Ergebnis aussehen wird. Danke dir.
Danke dir.